Kein Mensch kann durch die Werke des Gesetzes vor Gott gerecht sein, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Nun ist aber ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, als Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Nach dem Gebet wollen wir aus unserem grünen Liederbuch, aus dem Lied Nummer 28, die Strophen 1 bis 4 miteinander singen. Grünes Liederbuch, Lied Nummer 28. Und ich bitte Sie, zum Gebet und zum Lied soweit möglich aufzustehen. Lieber Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus wollen wir dir ganz herzlich danken für diesen Abend, an dem wir durch geschichtliche Ereignisse auf ganz zentrale Texte der Bibel geführt werden und daran erinnert werden, an das Zentrum unseres Glaubens, an das Geschenk unseres Glaubens, an die Mitte unseres Glaubens, dass du durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, deine Gerechtigkeit uns schenken willst. Und wir wollen dir ganz, ganz herzlich danken, dass es auch mit geschichtlichen Personen in unserem Land und in Europa verknüpft ist und dass wir mit davon profitieren, dass wir dieses Evangelium in dieser Art und Weise in unserem Land hören können. Hab Dank auch für unsere ganz persönliche Glaubensgeschichte, dass du uns den Glauben geschenkt hast, dass wir diese Gerechtigkeit bekommen haben, die vor dir gilt. Und so bitten wir dich an diesem Abend für dieses Zusammensein um deinen Segen, dass das, was wesentlich, was zentral, was die Mitte ausmacht, dass das uns wieder neu vor Augen gestellt wird. Darum bitten wir dich um deinen Segen, auch für den Vortrag, für die Predigt von Michael Kotsch, für unser Zuhören und Aufnehmen, dass du uns darin auch begegnen kannst. Hab ganz herzlichen Dank, dass du unser Herr und unser Gott in unserer Mitte bist und dass wir auch in diesem Abend und in diesem Rahmen deinen Namen ehren können. Wir preisen dich, ehren dich, dass du nicht nur Gerechtigkeit hast und Gerechtigkeit bist, sondern dass du sie uns auch geschenkt hast. Gepriesen seist du, unser Gott. Amen.
Zuerst werde ich noch die Hinweise weiterführen. Natürlich freue ich mich darüber, wenn auf mein Buch über Calvin bereits hingewiesen worden ist. Ich hoffe, dass Sie nach dieser Veranstaltung neugierig sind auf das weitere Leben Calvins, von dem ich Ihnen heute Abend ja nur einen kleinen Ausschnitt präsentieren kann. Von den Büchern, die ich darüber hinaus geschrieben habe, finden Sie an dem Büchertisch auch ein Buch über den modernen Atheismus, eine Auseinandersetzung mit den Argumenten gegen Gott, erst einmal, was da so genannt wird und was Christen darauf antworten können. Sie finden auch ein Buch über Gender Mainstreaming, über eine Tendenz in der Gesellschaft, in der Pädagogik, in der Politik, wo es darum geht, bestehende Geschlechtervorstellungen, christliche Geschlechtervorstellungen aufzulösen und abzulösen. Auch darauf möchte ich Sie gerne hinweisen, wenn das Themen sind, mit denen Sie sich momentan beschäftigen, schauen Sie dort einmal nach, blättern etwas und wenn es Ihnen gefällt, nehmen Sie es mit. Wenn Sie vollkommen pleite sein sollten, dann spreche ich mit dem Büchertisch, vielleicht bekommen Sie sogar eines geschenkt. Aber sonst, wenn Sie das bezahlen können, tun Sie es auch. Nun, es freut mich, Sie heute Abend mit hineinnehmen zu können in das Leben Johannes Calvins. In Deutschland, da ist ja vor allem uns in der Reformation Martin Luther bekannt. Jener Mönch, der dann in seiner Turmstube zur Erkenntnis der evangelischen Wahrheit kommt. Außerhalb Deutschlands ist Johannes Calvin weit bekannter. Nun, damit will ich hier niemanden vor den Kopf stoßen, nur einfach zeigen, die deutsche Reformation hat in erster Linie in Deutschland und dann in Skandinavien Einfluss gehabt. In den anderen europäischen Ländern und darüber hinaus ist die Reformation insbesondere durch Johannes Calvin weitergetragen worden. Von Geburt an Franzose. Im Norden Frankreichs, in Nouillon, etwa 100 Kilometer nördlich von Paris aufgewachsen, wird er katholisch groß. Wie auch anders. Denn damals, so wie heute, ist Frankreich katholisch. Darüber hinaus zu seiner Geburtszeit 1509 gab es ja noch gar keine Reformation. Luther hat seinen Durchbruch ja erst einige Jahre später. In seiner Kindheit erinnert sich Calvin später, dass er insbesondere mit seiner Mutter regelmäßig in katholischen Gottesdiensten war. Ihm imponierten die Kerzen, die dort angezündet gewesen sind. Einige Male war er bei Prozessionen, wo dann Priester mit dem Schatz der Kirche über die Felder zogen und dann Menschen hinter ihnen her und das dann noch in langer Kleidung. Das hatte er sein Leben lang in Erinnerung behalten. Sein Vater hatte gute Kontakte zum örtlichen Bischof, für den er auch die wirtschaftlichen Verhältnisse leitete, sodass er da schon früh mehrere seiner Söhne für den geistlichen Dienst vorbereiten ließ. Und das traf auch Johannes. Sobald er soweit war, kam er zu einer örtlichen Lateinschule, denn Latein war ja damals die allgemeine Umgangssprache unter den Gelehrten. Egal, wo man in Europa studierte, sprach man Latein. Danach war er vorgesehen für das theologische Studium und so ging er auch von Nouillon nach Paris, an das Collège Montaigu, Collège der Sorbonne, der damals bekanntesten Universität nördlich der Alpen. Viele kamen dahin aus aller Welt, um da zu studieren. Wenige Jahre vor Calvin war Erasmus von Rotterdam, der damals bekannteste Gelehrte des Humanismus, ebenfalls an demselben College Montaigu gewesen und hat da studiert. Von ihm wissen wir die Worte, dass man da zwar gut studieren konnte, aber auch seine Gesundheit verlieren. Nun, scheinbar gab es schlechtes Essen, es wurde schlecht geheizt, es liefen Ratten durch die Gänge und durch die Zimmer, also nicht unbedingt das, was wir heute mit Universität verbinden. Calvin ist damals unter seinen Mitstudenten bekannt gewesen. Manche nannten ihn den Eisernen, weil er so intensiv studierte. Da, wo viele Studenten morgens noch schliefen, ging er den Stoff des vergangenen Tages durch, um ihn dann zu vertiefen. Da, wo sich gerade in der Weltstadt Paris viele der Studenten gerne dem Studentenleben hingaben, hatte Calvin damit nichts am Hut. Er widmete sich seinem Studium intensiv. Das war damals schon ein Kennzeichen seiner Persönlichkeit. Das, was er machen wollte, machte er ganz und setzte sich ganz dafür ein. Einen gewissen Ernst, eine gewisse Wissensbegierde, die er gehabt hat. Übrigens, als er dort studiert, zerstreitet sich sein Vater mit dem katholischen Bischof, was dann dazu führt, dass die Ausrichtung seines Studiums sich verändert. Plötzlich ist sein Vater gar nicht mehr so begierig, ihn Theologie studieren zu lassen, sodass er nach dem Grundstudium, das noch nicht Theologie gewesen war, damals hatte man die 7 freien Künste studiert, das hatten alle studiert und danach gaben erst die Fachstudiengänge, sodass sein Vater jetzt wollte, dass sein Sohn Jura studiert. In der Zeit gab es übrigens nur 3 Studiengänge, also nicht eine Vielzahl wie heute. Entweder studierte man Theologie oder Jura oder Medizin. Und was anderes gab es nicht. Und so war er vorgesehen für Jura. Warum? Naja, wenn man mit der Kirche nicht mehr so gut steht, dann kann man zumindest als Anwalt gut Geld machen. Denn zumindest damals galt, Recht bekommt nicht derjenige, der Recht hat, sondern der Geld hat. Und das Geld fließt dann in die Tasche des Richters oder des Anwalts. Also ein guter Weg, um reich zu werden. Allerdings, sein Studium wurde nach wie vor von der Kirche bezahlt. Calvin bzw. sein Vater bekam für seinen Sohn sogenannte Kaplaneien. Nun, was versteht man darunter? In der Kirche von Nouillon gab es rechts und links neben den Hauptschiffen kleine Altäre. Und einer dieser Altäre, da wo Geld eingelegt worden ist, das Geld, was dem Heiligen an diesem Altar gespendet worden ist, das floss in die Tasche Calvins, für sein Studium natürlich. Gedacht war eigentlich, dass man damit auch Gottesdienstverantwortung hätte, aber die Kirche damals hat das als Förderung zukünftiger Priester gesehen, die dann, so hoffte man zumindest, in den Dienst der Kirche treten sollten. Nun in dieser Zeit, er schwenkt um auf Jura und in diesen Jahren hat er wahrscheinlich seine ersten Berührungspunkte mit der Reformation. Wir wissen das nicht hundertprozentig, allerdings wissen wir, dass zum selben Zeitpunkt Aufruhr ist in Paris. Es gibt die ersten lutherischen Märtyrer in Paris, die für ihren Glauben verurteilt und hingerichtet werden. Und das wird Calvin mitbekommen haben. Darüber hinaus gibt es einige deutsche Gastprofessoren an der Sorbonne, die unterrichten und kein Hehl daraus machen, dass sie gewisse Sympathien haben für die evangelische Sache. Luthers 95 Thesen sind auf Latein übersetzt und sind auch in Frankreich erhältlich. Wahrscheinlich hat Calvin hier auch seine ersten Berührungspunkte damit. Während dieser Zeit, er will sein Studium in Südfrankreich fortsetzen, er verlässt die Stadt und gerade als er das College Montaigu verlässt, kommt ein weiterer Student gerade dorthin. Möglicherweise haben die sich sogar getroffen. Und zwar Ignacio de Loyola. Manche sagen sich jetzt, ja, was ist denn das für einer? Dessen Namens wegen erkennen wir schnell als Spanier. Er war Militär gewesen, er ist in einer Schlacht verletzt worden, zieht sich zurück, liest dort in den Geschichten der Heiligen, bekehrt sich zum Katholizismus und sieht sein Ziel darin, sich ganz in den Dienst der katholischen Kirche zu stellen. Und so verspricht er Gott entweder eine Pilgerfahrt nach Jerusalem zu tun, was damals unmöglich war zu diesem Zeitpunkt, oder sich dem Papst auszuliefern und für ihn zu arbeiten. Das tut er dann auch. Nachdem er in Paris studiert hat, nicht Calvin, sondern jener Ignatius de Loyola, geht er nach Rom, unterstellt sich dem Papst und ist Gründer der Societas Jesu, auf Deutsch der Jesuiten. Und die Jesuiten sind die Träger der Gegenreformation. Das sind diejenigen, die sich in ganz Europa dafür einsetzen, dass die Reformation zurückgedrängt wird. Und ich finde es doch spannend zu sehen, diese beiden Personen an einem Ort haben dieselben Lehrer gehört, sind demselben Einfluss ausgesetzt worden. Und der eine entwickelt sich dahin, dass er für das Evangelium eintritt und der andere, dass er für die Restauration eintritt, zurück zum eigentlichen Katholizismus. Nun, Calvin selbst in Südfrankreich hört dort verschiedene Lehrer, insbesondere ein Hebräisch-Lehrer. Er hört dort auch Vorlesungen über Hebräisch, der ein Herr Vollmar aus Deutschland, der reformatorische Ideen hat. Aber nicht, dass wir denken, es sei nur der Einfluss von Deutschland. Es gibt einen Professor, bei dem er auch hört, und Lefebvre de Establesse ist sein Name, der hat evangelische Ideen, unabhängig von Luther. Er hat übrigens dann auch ein Buch über den Römerbrief geschrieben, wo er zu ähnlichen Schlüssen kommt, wie Luther auch, unabhängig von ihm. Von denen hört er und auch von dessen Ideen ist er stark beeinflusst. Allerdings jener Lefebvre de Establesse bleibt lebenslang in der katholischen Kirche, die damals eine gewisse Bandbreite von Lehren zulässt. Es kommt nicht zu der Konfrontation bei ihm, wie das bei Luther in Deutschland geschieht. Und irgendwann in dieser Zeit muss die Bekehrung Calvins stattgefunden haben. Er berichtet nicht ausführlich darüber, nur in späteren Schriften schreibt er Freunden, wie das bei ihm gewesen war. Und da umschreibt er das nur vage. Da sagt er, obwohl in meiner Jugend mein Herz schon sehr verhärtet war und ich dem Papismus vollkommen ergeben gewesen bin, hat Gott mein Herz erweicht und mich zur Wahrheit geführt. Und dann sagt er, schon nach Ablauf eines Jahres kamen diejenigen, die begierig waren nach dem Wort Gottes, zu mir, dem Anfänger, um von mir gelehrt zu werden. Und wie gesagt, Calvin schreibt das nicht, um sich ein Ruhmesblatt anzuheften, sondern er schreibt das Jahre später, weil ihn Menschen danach fragen, wie es denn mit seiner Bekehrung gewesen war. Irgendwo in dieser Zeit findet das statt. Es gibt damals einen Erweckungsprediger, einen Franzosen in Paris, den er auch hört, ein Roussel. Wir wissen, dass er der Vor-Osterzeit Versammlungen abhält mit über 300 Personen, die dazukommen und den Bibelarbeiten lauschen und sich der evangelischen Sache anschließen. Vielleicht ist er durch ihn gewonnen worden. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall, sobald er eine Kehrtwende in seinem Leben vollzogen hat, widmet er sich dieser Sache ganz. Seine juristischen Studien, die er zwischenzeitlich abgeschlossen hat, treten in den Hintergrund. Er setzt sich ganz dafür ein, er studiert die Bibel intensiv, er besucht Vorlesungen in Griechisch und Hebräisch, weil er die biblischen Schriften im Original lesen will. Und er fängt an zu predigen, in kleinen Gruppen, nicht in großen Kirchen, denn das ist in Frankreich nicht möglich, aber in kleinen Bibelkreisen. Er baut einen Freundeskreis auf in dieser Zeit und in dieser Zeit ist es auch so, dass sein Vater stirbt, sodass er sich jetzt die Freiheit fühlt, eigenen Studien nachzugehen. Es kommt auch in diesen Jahren zu einigen ersten Auseinandersetzungen, in die Calvin einbezogen worden ist. So ist beispielsweise der neue Rektor der Universität von Paris, der Sorbonne, ist offen für Reformierte, für evangelische Ideen. Als er seine Antrittsvorlesung hält, vor allen Würdenträgern der Stadt, insbesondere vor den Professoren, da baut er in seine Rede viele Forderungen nach einer Erneuerung der katholischen Kirche ein. Wir finden ein Manuskript dieser Rede heute in der Bibliothek in Genf in der Handschrift Calvins, sodass wir vermuten können, dass Calvin an dieser Rede mitbeteiligt gewesen ist. Nun, die Rede wird gehalten und entgegen dem Gedanken jener beiden Gelehrten, die nun hofften, dass man in eine Diskussion kommen würde, erbost wenden sich die Professoren an den Rat der Stadt und die verurteilen diese beiden Professoren und fordern ihre Auslieferung. Sie sollen ins Gefängnis geworfen werden, die hören rechtzeitig davon und noch am selben Abend flieht Calvin aus Paris. Es wird berichtet, an späterer Zeit, als draußen die Gendarmen an die Tür klopften, hat er sich aus einem Hinterzimmer, aus dem Fenster abgeseilt und ist dann aufs Land geflohen. Insbesondere fand er dann Zuflucht in Südfrankreich bei Margarete, der Königin von Navarre, der Schwester des Königs, des französischen Königs. Damals war das eine Provinz Frankreichs und jene Königin Margarete hatte im Traum Mitteilungen bekommen, dass die evangelische Sache richtig ist, dass sie sich dafür einsetzen soll. Eine seltsame Geschichte sicherlich, da wir wissen, dass Träume auch manchmal trügen können und manche Leute das zu überinterpretieren. Aber auf jeden Fall, sie vertraut darauf und sie bietet Calvin und seinen Anhängern Schutz. Er bleibt einige Zeit da, da trifft er auch jenen Professor, den Lefebvre, wieder. Da trifft er auch Guillaume Farel wieder, und andere Gelehrte, die seiner Überzeugung sind. Und jener Lefebvre kommt dann auf Calvin zu und sagt, Gott wird durch dich in diesem Land ein Königreich aufrichten. Nun, das war damals noch nicht absehbar, aber Calvin erinnert sich später daran und sieht das als einen Zeitpunkt seiner Berufung für den christlichen Dienst. Allerdings sieht er seine Berufung vollkommen anders, als sie hinterher aussehen wird. Er sieht seine Berufung als Professor, als Gelehrter an der Universität. Und da er in Frankreich verfolgt wird, flieht er nach Basel. In Basel schreibt er sein erstes und später immer wieder überarbeitetes theologisches Werk, die Institutio Religionis. Es geht um eine christliche Dogmatik, um eine systematische Theologie, wo er demjenigen, der von der Bibel wenig weiß, eine Einführung geben will in die großen Lehren der christlichen Kirche. In seiner ersten Auflage lehnt er sich noch stark an die Schriften Luthers, insbesondere den kleinen Katechismus Luthers, aber auch andere Schriften wie die Auslegung des Glaubensbekenntnisses. In den folgenden Überarbeitungen und am Ende dieser Überarbeitungen hat die Institutio den vierfachen Umfang, wird es immer mehr zu seinem Grundlagenwerk, das bis heute die Kirche weltweit geprägt hat. Er verfasst das, er trifft dort auch Erasmus von Rotterdam, seinen den bekannten Lehrer damals, der auch in Basel lehrte. Und er wird dann nach Frankreich zurückgekommen, insbesondere um Erbangelegenheiten zu regeln. Ich habe ja erwähnt, sein Vater war verstorben. Er kommt nach Nouillon, er lässt sein Erbe auflösen und er gibt seine Kaplaneien zurück. Er ist nicht mehr bereit, Geld von der katholischen Kirche anzunehmen, weil er ja auch nicht mehr ihrer Überzeugung vertritt. Und auf der Rückreise macht er wieder Halt in Paris und einige seiner Freunde haben eine Aktion vorbereitet, um auf die evangelische Sache aufmerksam zu machen. Es sind einige Feuerköpfe darunter, die vielleicht mehr überzeugt als klug sind. Sie lassen nämlich große Plakate drucken, auf denen die Irrlehren der katholischen Kirche, so sehen Sie das, angeprangert werden. Insbesondere das Missverständnis der katholischen Eucharistie, das heißt die Transsubstantiation des Abendmahls in Fleisch und Blut Jesu. Das prangern sie an. Und sie hängen die Plakate des Nachts überall in der Stadt Paris auf. Sie haben sogar einen Verbündeten am Königshof, der bringt das Plakat im Umkleideraum des Königs an. Der steht morgens auf, will sich ankleiden, sieht dieses Plakat und bekehrt sich nicht. Sondern er ist erbost. Wie wagt jemand, solch ein Pamphlet bei ihm anzubringen? Und genau das Gegenteil passiert, als was man beabsichtigt. Es gibt eine Verfolgungswelle in Paris und wieder muss Calvin fliehen. Nun, er will Frankreich sowieso den Rücken kehren. Er will zurück nach Basel, eine freie Stadt, wo man frei lehren kann. Zwischenzeitlich ist der Reformator Öko Lampard, der in Basel arbeitet und die Stadt reformiert. Aber er kann nicht direkt nach Basel. Weil der französische König Franz I. seine Armee nach Richtung Deutschland geschickt hat und im Bereich des Elsass gerade vor Basel kämpfen sie. Also macht er einen Umweg. Er reist über Südfrankreich, kommt in die Stadt Genf, übernachtet da und will am nächsten Tag dann durch die Eidgenossenschaft nach Basel weiterreisen. In der Zwischenzeit hat sich allerdings gerade in Genf wenige Monate vorher etwas Wesentliches ereignet. Guillaume Farel, jener Theologe, den er schon aus Frankreich kannte, ist nach Genf gekommen und hat dort die Reformation eingeleitet. Guillaume Farel muss ein beeindruckender Prediger gewesen sein. Er konnte die Menschen begeistern und mitreißen dabei. Und so konnte er auch die Genfer überzeugen, dass sie ihren Bischof in die Wüste schickten. Naja, nicht ganz in die Wüste, aber zumindest aus der Stadt auswiesen und sich der Reformation anschlossen. Aber Guillaume Farel war sich durchaus seiner Fähigkeiten bewusst und auch seiner Grenzen. So hat er gemerkt, er kann zwar Menschen begeistern, aber so ein organisatorisches Talent hat er nicht. Aber er hörte, dass Calvin abgestiegen ist, jener Theologe, den er doch schon aus Frankreich kannte. Er besuchte ihn in der Herberge und sprach mit ihm und versuchte ihn zu überzeugen, Calvin, bleib hier, arbeite mit mir. Und Calvin sagte, nein, Gott will mich als Professor gebrauchen, ich werde dann nach Basel gehen, ich werde dort lehren. Später schreibt Calvin dann, Farel habe ihn so ermahnt, dass es wie eine Stimme vom Himmel wäre und dass er Angst gehabt hat, jetzt dem Willen Gottes nicht gehorsam zu sein, wenn er abreist. Und so blieb er in Genf. Und tatsächlich war es für die Genfer Reformation wichtig. 2 Jahre bleibt er erst einmal da. Zusammen mit seinem Freund, sie werden beide erst einmal nicht bezahlt, sie tun das aus Überzeugung, versuchen sie die Genfer Kirche zu reformieren. Und das, was sie vor allem machen, sie stellen eine neue Gemeindeordnung auf, in der unter anderem auch Gemeindezucht vorgesehen ist. Und hier sind manche Genfer, besonders die reichen Kaufleute, gar nicht einverstanden. Sie haben zum Teil den Bischof weggeschickt, weil sie meinten, jetzt eine neue Freiheit zu haben, keine Regeln mehr zu haben. Jetzt können wir tun, was wir wollen. Naja, und dann haben wir halt noch einen neuen Prediger. Aber das war gar nicht Calvins Auffassung. Er meinte, jetzt, wo der Katholizismus weg wäre, dann müsse man erst recht sich nach dem Wort Gottes richten. Und als er seine Gemeindeordnung vorstellt und das dem Rat der Stadt, der das ja genehmigen musste, vorlegt, dann fordern sie, er müsse es verändern. Hier merken wir Calvin, wenn er von etwas überzeugt ist, bleibt er dabei. Er ist nicht bereit. Er will sogar einen der Ratsherren unter Gemeindezucht stellen, weil er ein sündiges Leben führt. Und das wollen die Leute sich nicht bieten lassen. Von jenem jungen Pastor, der damals gerade 26, 27 Jahre alt ist. Nein, das will man sich von ihm nicht bieten lassen. Man setzt ihm eine Frist, 24 Stunden, und du hast die Stadt zu verlassen. Und er und Farel verlassen die Stadt. Sie ziehen erstmal nach Bern, das damals schon reformiert worden ist, und dann auch nach Zürich zu Zwingli. Und die beiden versuchen, die zu unterstützen. Sie schicken Boten nach Genf, aber die wollen davon nichts hören. Und Calvin schreibt hinterher, er war froh. Die Last dieser Berufung fiel von ihm ab. Jetzt kann er sich endlich seinen theologischen Studien widmen. Und in dieser Zeit kommt der Ruf nach Straßburg, damals zum Deutschen Reich gehörig, wo Martin Bucer die Reformation eingeführt hat. Und es gibt eine kleine Flüchtlingsgemeinde von Franzosen, die sich in Straßburg niedergelassen haben und die sich der evangelischen Sache angeschlossen haben. Und Bucer hört, dass Calvin von Genf vertrieben ist und dann lädt er ihn ein, komm zu uns nach Straßburg. Und Calvin folgt diesem Ruf. Er wird Pastor dieser Flüchtlingsgemeinde und nebenher Professor an der Universität von Straßburg. Eine neue Universität, aber es macht Calvin Freude. Er ist gerne da, wäre von seiner Seite aus wahrscheinlich dort geblieben. Und das, was in wenigen Calvin-Biografien erwähnt wird, oder manchmal nur am Rande, in meiner finden Sie es natürlich schon, dort lernt er auch seine Frau kennen. Nun, Calvin ist schon ein besonderer Typ, müssen wir sagen. Er will alles geistlich angehen. Und so tragen einige Freunde an ihn heran, Calvin, du solltest doch auch heiraten. Und jetzt ist er nicht so, wie wir das heute vielleicht machen würden, ich schaue mich um nach der Schönsten im Land. Nein, sondern er sagt, Freunde, schaut ihr euch um, ihr schlagt mir eine vor und die heirate ich dann. Und dann sagt er, sie muss fromm sein und sie muss fleißig sein und sie muss treu sein, das ist wichtig. Der Rest spielt keine große Rolle. Nun, und dann schauen die sich um und sie stoßen auf eine Frau in seiner Gemeinde. Es sind größere Gemeinden, es sind mehrere hundert Leute da, er kennt nicht alle persönlich. Aber da war eine Flüchtlingsfamilie aus Belgien. Und diese Flüchtlingsfamilie hatte sich eigentlich den Täufern angeschlossen. Später nannte man sie Mennoniten. Sie flohen nach Straßburg und in dem Gespräch mit Calvin hatte der Mann sich dann der reformierten Reformation Calvins angeschlossen. Und seine Frau auch. Calvin lernte sie nicht so sehr kennen. Dordeur hießen sie damals. Wenige Jahre später stirbt der Mann an der Pest und die Frau bleibt als Witwe zurück mit zwei Kindern. Und gerade jene Witwe, Idelet mit Vornamen, empfehlen ihm dann seine Freunde und er heiratet sie. Am Anfang ist das Ganze vielleicht eher etwas Vernunftsehe, können wir fast sagen. Aber mit der Zeit, sie lernen sich richtig lieben. Sie zieht mit ihm hinterher auch nach Genf. Sie unterstützt ihn in der Seelsorgearbeit. Er berichtet davon, als sie schließlich in Genf stirbt, da ist er todtraurig. Es ist so, dass er in eine tiefe geistliche Krise hineinkommt und als die andere ihm vorschlagen, dass er doch eine neue Frau heiraten soll, da sagt er, nein, meine Idylle, solch eine gibt es nie mehr und ich werde ledig bleiben bis zum Ende meines Lebens. Und das bleibt er dann auch. Er erzieht auch die Kinder mit, die die Frau mit in die Ehe gebracht hat und eigentlich müssen wir davon ausgehen, es ist eine relativ glückliche Ehe. Sicherlich auch mit Auseinandersetzungen. Calvin konnte manchmal richtig aufbrausend werden, wenn sein Temperament mit ihm durchging. Und das hatte Idelet sicherlich auch mitzutragen. Er war durchaus auch jemand, der kein großes Gehalt bezog. So mussten sie achten, wovon sie leben konnten. Aber die Äußerung, die wir von beiden haben, ist, dass es eine echte Liebe gewesen war. Und gerade in jener Zeit gerät die Reformation in Genf ins Straucheln. Es ist nämlich ein südfranzösischer Bischof namens Sadolet, der einen Brief an die Genfer schreibt, in den er ihm Honig ums Maul schmiert. Er sagt dann, ja, das ist ja gut, dass ihr vom Glauben, von der Erlösung nur allein aus Glauben, dass ihr daran festhaltet. Das tun wir auch. Es ist gut, dass ihr das Evangelium predigt, das tun wir auch. Kommt doch zurück in den Mutterschoß der katholischen Kirche. Und die Ratsherren sind nahe daran, es zu tun. Es ist kein profilierter Theologe da, der ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Allerdings einige Freunde in Genf schicken ihm den Brief nach Straßburg. Innerhalb weniger Tage erarbeitet Calvin ein Antwortschreiben, schickt es an Bischof Sadolet und an die Ratsherren nach Genf. Und dieses Antwortschreiben ist so überzeugend, dass die Ratsherren begeistert sind, es auf Staatskosten nachdrucken lassen und jedem Genfer verteilen. Und das, was sie auch machen, sie schicken Boten nach Straßburg. Und diese Boten kommen hin und sagen, bitte, Calvin, komm zurück, wir brauchen dich. Und Calvin winkt dankend ab, sagt, nein, ich war mal bei euch, ich weiß, wie das da läuft, will ich mir nicht antun. Und er will nicht kommen. Und schließlich erhöhen sie das und sagen, wir geben dir das Doppelte und wir werden alles tun, was du willst. Und schließlich, er lässt sich überreden, allerdings mit dem festen Vorsatz, nur hinzugehen, weil sie ihn so stark bitten und dann wieder zurückzukommen. Deshalb nimmt er auch weder seine Frau noch seine Kinder mit. Er reist alleine hin nach Genf und tatsächlich sind sie offen. Tatsächlich wollen sie sich auf die Reformation einlassen. Und schließlich, nach einigen Monaten, holt er seine Familie nach. Auch sein Bruder kommt nach und einige andere Mitarbeiter von Straßburg. Und jetzt bleibt Calvin bis zum Ende seines Lebens, also jetzt sind wir 1542, bis zum Ende seines Lebens, 1564, bleibt er in Genf. Hier ist seine Wirkungsstätte. Er macht dann zwar verschiedene Reisen durch Frankreich, Predigtreisen, ist auch sonst viel unterwegs. Er ist ein fleißiger Briefschreiber. Jeden Tag verfasst er Briefe. 1200 sind uns heute noch erhalten. Aber er hat viel, viel mehr geschrieben. Er ist mit fast jedem Gelehrten, mit vielen Königen und Fürsten seiner Zeit in Briefkontakt und berät sie. Unter anderem dem englischen König, unter anderem dem französischen König, unter anderem einige deutsche Herrscher. Unter anderem schickt er auch einmal einen Brief an Luther. Da Luther ja noch vogelfrei ist, kann er ihn selbst nicht treffen. Aber er trifft auf einer Konferenz Melanchthon, den engen Mitarbeiter Luthers, und dem gibt er den Brief mit. Und so eine Ironie der Geschichte ist, Melanchthon, der leise Treter dabei, traut sich nicht, den Brief Luther zu geben und behält ihn ein. Lebenslang hat Calvin mit Hochachtung vor Luther gesprochen. Jetzt können wir uns die Frage stellen, was wäre denn passiert, wenn diese beiden Reformatoren einander kennengelernt hätten? Vielleicht gäbe es nicht das Auseinanderfallen von reformierter und lutherischer Kirche heute. Vielleicht hätten wir eine protestantische Kirche. Wir wissen es nicht. Aber weil Melanchthon sich nicht traut, ist dieser Brief untergegangen und einen zweiten Versuch unternimmt Calvin dann nicht, weil er sich denkt, na gut, wenn der Luther nicht antwortet, dann will er wahrscheinlich nicht. Und dann bleiben beide getrennt voneinander. Nun, in Genf verändert sich einiges, und zwar radikal. Calvin will eine Reformation einführen, viel stärker als Luther das je gemacht hat. Luther ist eher dabei, das durchzusetzen, was er für möglich hält, vieles des Alten zu erhalten, was aus katholischer Tradition kommt. Calvin, der ja nie Volltheologie studiert hat, fühlt sich nicht an katholische Regeln gebunden. Er versucht es ganz neu aus der Bibel heraus zu entwickeln, wie Gemeinde aufgebaut werden müsste. Er ist dann übrigens auch der Erste, der ein Presbyterium einführt. Das heißt, die Gemeinde soll mitbestimmen, was in der Gemeinde zu laufen hat. Die Gemeinde übrigens, und das ist bis heute in reformierten Kirchen so, wählt den Pfarrer schon damals, als man von Demokratie in Deutschland noch lange nichts wusste. Da war das üblich, und hier ist ein Grundgedanke, der sich später in der Demokratie ausdrückt. Nicht umsonst ist das erste Mal, wo die Menschenrechte erklärt werden, nämlich in der Französischen Revolution, ist es ein reformierter Pfarrer namens Rimbaud, der diese Menschenrechte formuliert hat. Woher? Aus reformierter Tradition, aus reformierter Theologie. Aus diesem Gedanken, den Calvin in die Gemeindearbeit hineinlegt. Calvin legt auch sehr großen Wert darauf, dass es eine Trennung zwischen Staat und Kirche gibt. Damals gibt es ja eine starke Verbindung zwischen Staat und Kirche. Und er kämpft lebenslang dafür. Manche hatten ihm später auch vorgeworfen, bis heute, er hätte eine Art Gottesstaat eingerichtet. Das sagen allerdings nur Menschen, die das Leben Calvins nicht kennen. Denn bis fast zu Ende seines Lebens ist er nicht einmal Bürger Genfs. Mehrfach bittet man ihn darum, er sagt nein, damit keiner ihm vorwerfen könne, er wollte seine eigene Politik machen. Nie ist er Mitglied des Stadtrates, der allein über politische Dinge zu entscheiden hat. Über die meiste Zeit seiner Tätigkeit in Genf ist der Stadtrat sogar gegen ihn eingestellt, sodass er wegen jeder kleinen Reform kämpfen muss. Es ist so, dass manche der Stadträte ihn sogar anklagen wollen vor Gericht und ins Gefängnis werfen wollen. Es ist bekannt, dass eine große Partei, die sich gegen ihn gebildet hat, dann versucht haben, durch allerlei Schwierigkeiten ihm das Leben unmöglich zu machen. Einmal ist es so, dass in einem ganzen Sommer viele reiche Genfer, die gegen ihn sind, ihren Hund plötzlich alle Calvin genannt haben. Und dann gehen sie durch die Stadt und sagen, Calvin, sitz, wenn er gerade in der Nähe ist, um ihn zu ärgern. Und wenn man dann, umschaut, ja, das sage ich doch nur zu meinem Hund. Ein anderes Mal ist eine Partei dabei, die sich aufbringen lässt und während des Nachts mit Musketen und Armbrüsten vor dem Haus Calvin sind und ihn lynchen wollen. Und zum Glück ist es so, er kommt raus und sie trauen sich nicht dabei und die Situation geht vorbei. Aber mehrere Dinge, wo er stark bedroht wird, also Calvin ist eher einer, der darum ringen und kämpfen muss, dass seine Reformation in Genf Bestand hat. Aber Stück für Stück schafft er das auch, indem er sich einsetzt, insbesondere durch Predigten. Und da nimmt er zu nichts politischen Stellung. In Zwingli, in Zürich, der vermischt das mehr mit der Politik, stirbt er schließlich auch in einem Krieg gegen die Katholiken. Calvin hingegen nicht. Er versucht streng zu trennen. Eine der ersten Sachen, die er macht, ist nun, jene Gemeindeordnung durchzudrücken. Und das schafft er in der Kirche. Schließlich kann er sogar den Rat der Stadt überzeugen, das durchzusetzen. Und es führt beispielsweise dazu, dass jemand, der in Sünde lebt, zurechtgewiesen werden muss und nicht mehr am Abendmahl teilnehmen darf. Und da damals ja alle Genfer in den Gottesdienst gingen, deshalb dann fiel das auf. Und in den Folgezeit kommt es tatsächlich vor, dass sogar der Bürgermeister öffentlich bekannt Ehebruch betreibt. Und was macht Calvin? Er fordert dafür, dass er auch öffentlich Buße tun muss. Und der Stadtrat versucht ihn zu überzeugen, zu sagen, ja, du weißt doch, das ist doch ein bekannter Mann, das kann doch nicht sein. Guck mal, wenn der hier vom Stadtrat das einbesteht, ist doch alles in Ordnung. Und Calvin sagt, nein, gleiches Recht für alle. In der Gemeinde gibt es nicht Bürgermeister oder Einfacher, da sind alle gleich. Und dann fordert er, der muss im Büßehemd erscheinen und vor allem Buße tun, wie jeder andere auch. Und dann kann ihm Vergebung zugesprochen werden und er muss es tun. Es ist sogar, dass seine eigene Schwiegertochter, die zwischenzeitlich geheiratet hat, auch hier öffentlich in Sünde lebt. Und auch die weist er zurecht. Hier ist es so, dass er tatsächlich nicht irgendwelche Vetternwirtschaft zulassen will. Keinerlei unterschiedliches Recht für unterschiedliche Menschen. Also er nimmt es ernst. Da insbesondere ist das die Aufgaben der Ältesten, der Presbyter in der Gemeinde. Sie sollen regelmäßig die Genfer zu Hause besuchen, mindestens einmal im Jahr, um zu sehen, ob da geistlich alles gut läuft. Und dann Gespräche führen. Und vielfach trug ihm das später den Vorwurf ein, er würde Leute unter Druck setzen. Das stimmt nicht. Es gibt eine relativ neue Doktorarbeit, wo man die Protokolle jener Sitzungen der Ältesten ausgewertet hat und feststellt, dass diese Sitzungen viel eher der Seelsorge dienten als irgendwelcher Gesetzlichkeit. Denn Menschen, die vorgeladen worden sind, wenn es um irgendwelche Sünden ging, die beriet man, wie sie sich denn besser verhalten sollten. Schnell war Calvin und waren auch die Presbyter bereit, Vergebung auszusprechen. Wenn es keine Sünde war, die in einer großen Öffentlichkeit bekannt war, dann wurde sie auch nicht an die Öffentlichkeit getragen. Aber er wollte es ernst nehmen. Er meinte, dass Christsein nicht nur darin bestehen könnte, irgendwann einmal bekehrt zu sein, sondern das müsse sich auch im Leben des Menschen niederschlagen. Und da müsse die Gemeinde das unterstützen. Er versuchte dann auch einige Regeln durchzuführen, wo das im öffentlichen Bereich kenntlich sein sollte. Fast jede Stadt der damaligen Zeit hatte ein Freudenhaus. Wenn man öffentliche Gäste erhielt in der Stadt aus dem Ausland, dann lud man sie ein ins Freudenhaus zu den Prostituierten. Der Calvins Forderung war, Prostitution muss in Genf verboten sein. Und das war es dann auch. Prostituierte, die erwischt worden sind, wurden vermahnt. Das nächste Mal gab es Geldstrafe, das nächste Mal wurden sie ausgewiesen. Bettelei wurde in Genf verboten. Jetzt könnte man ja sagen, ist ja gut zu sagen, nicht? Aber was machen die Leute denn dann, die kein Geld haben? Er hatte dann von der Gemeinde und hatte auch den Rat der Stadt überzeugt, dass Manufakturen eingerichtet worden sind. Die ersten im der Schweiz. Manufakturen, wo jeder, der arbeiten wollte, Arbeit bekommen hat. Und dann sagte er, jeder, der arbeiten will, kann arbeiten, also muss keiner mehr betteln. Wer jetzt betteln will, ist zu faul. Und wie lesen wir in der Bibel? Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, also sucht ihr einen anderen Platz. Weg aus Genf. Und also das heißt, er hat konstruktive Antworten versucht zu geben, die auch dazu geführt haben, dass immer mehr Menschen nach Genf strömten. Mancher kann ja sagen, wer weiß, will ich mich da aufhalten, wenn alles so überwacht wird? Die Menschen der damaligen Zeit waren angezogen davon. John Knox, der Reformator Schottlands, ist mehrere Jahre in Genf, wird dort geprägt und er berichtet hinterher, vielleicht etwas überschwänglich, seit der Zeit der Apostel gab es keinen Ort, an der das Evangelium so gelebt worden ist wie in Genf. Selbst als später ein Abgesandter von Wittenberg kommt, ist er begeistert über die Zustände in Genf, weil dort viel frömmer gelebt wird als in vielen deutschen Landen. Und das zieht die Menschen an. Die Bevölkerungszahl verdoppelt sich in der Zeit, als Calvin da ist. Die Wirtschaft fängt an zu blühen, weil die Leute nicht mehr in die Kneipe gehen oder ins Freudenhaus, sondern sich der Arbeit widmen, weil die Genfer Bürger bekannt sind für ihre Ehrlichkeit, für ihre Zuverlässigkeit, für ihren Fleiß. Max Weber, deutscher Soziologe und Theologe, spricht hinterher von der protestantischen Arbeitsethik. Nicht ganz zu Unrecht, die von Calvin geprägt worden sein soll, dass nämlich, und das ist eine Neudefinition Luthers, er sieht Arbeit nicht nur als notwendiges Übel an, sondern als Gottesdienst. Er meint, dass jeder Christ seine Aufgabe hätte, zur Ehre Gottes seine Arbeit zu tun. Und dann tut er sie nicht mehr nur, um Geld zu bekommen oder weil der Arbeitgeber es fordert, sozusagen das Minimum, sondern er tut sie so gut wie möglich, weil er sie doch vor dem Angesicht Gottes tut. Und das führt zu einem Aufblühen der Wirtschaft und einer Aufblühen der Ernsthaftigkeit in Genf. Unter anderem lässt er auch die Kneipen verbieten, die es in Genf gibt. Und stattdessen richtet er sogenannte Abteien ein. Das heißt, Räume, in denen auch getrunken und gegessen werden darf, aber der Wirt muss darauf achten, dass keiner seiner Gäste zu viel trinkt. Darüber hinaus soll mitten in der Mitte des Raumes ein Tisch sein, auf dem eine offen aufgeschlagene Bibel liegt, falls denn einer der Besucher gerade die Notwendigkeit spürt, in der Bibel zu lesen. Natürlich sollte auch nicht leichtfertig getanzt werden. Nun muss man sagen, diese Abteien waren kein wirtschaftlicher Erfolg. Sie wurden deshalb nach einiger Zeit wieder geschlossen, weil nun viele Leute, die in die Kneipe gehen, gehen dann nicht gerade hin, um Bibel zu lesen, sondern eben meistens um anderen Vergnügungen nachzugehen. Auf jeden Fall ein gut gemeinter Versuch in diese Richtung. Er hat allerdings neben den politischen Anfeindungen auch zahlreiche theologische Feinde und Gegner. So sind einige Katholiken, die ihn angreifen und ihn als Irrlehrer beschimpfen. Es sind aber auch intern einige Auseinandersetzungen. Einer seiner engen Mitarbeiter, der Leiter des örtlichen Gymnasiums ist, will ins Pfarramt berufen werden, äußert aber, dass er das Hohelied nicht für kanonisch hält. Das heißt, er meint, das Hohelied sei nicht inspiriert, nicht von Gott eingegeben. Und Calvin, wir haben doch die Protokolle davon, schreibt dann, dass er ihn eigentlich schätzt. Und dass er meint, wenn das seine Privatüberzeugung wäre, könne man es ja eventuell noch gelten lassen. Aber wie solle er denn vor der Gemeinde stehen und rechtfertigen, dass das ein Lehrer des Evangeliums ist, der einige Teile der Bibel, wie hier das Hohelied, nicht für von Gott eingegeben hält? Und so schickt er ihn aus Genf weg, aber schweren Herzens. Nun, eine besondere Auseinandersetzung hat er mit Michael Servet, jenen spanischen Arzt, den er schon in Paris kurz kennengelernt hat. Beeinflusst von der Mystik und insbesondere von der jüdischen Kritik und der islamischen Kritik am christlichen Glauben, leugnet er die Trinität. Er schreibt mehrfach Calvin, dass er doch ein Irrlehrer sei, weil er ein dreiköpfiges Monster glaube, was er Gott nenne. Dabei gäbe es doch bloß einen Gott, wie die Muslime und Juden es lehren. Und da er in Frankreich lebt, selbstverständlich, die Katholiken sind auch nicht sehr froh, er wird dann der Inquisition übergeben und verurteilt. Er kann sich dort noch freikaufen, flieht und lebt dann unter falschem Namen in Südfrankreich. Er ist ein durchaus renommierter und talentierter Arzt. Und als solcher wird er Leibarzt eines Bischofs, der nichts ahnt, dass er dort einen Irrlehrer beherbergt und anstellt. Nebenher schreibt er weiter seine Schriften und veröffentlicht sie anonym. Er schickt sie immer wieder nach Genf und schließlich fliegt seine Tarnung auf. Er wird in Genf wieder eingesperrt, nicht in Frankreich, wieder eingesperrt und zum Tode verurteilt. Wenige Tage später soll er getötet werden. Aber auch hier, er besticht seine Gefängniswärter, kann fliehen. Und wohin wendet er sich? Nach Genf. Er kommt nach Genf, tritt auf den Kanzeln auf und versucht, die Pastoren Genf zu überzeugen, sich seiner Reformation anzuschließen und Calvin als Irrlehrer ins Gefängnis zu werfen und zu verbrennen. Denn dass Irrlehrer verbrannt werden soll, da ist sich Servet klar. Denn das war damals in allen Ländern Europas so. Selbst im Staatsgesetz des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, zu dem auch die Schweiz damals noch gehörte, war es durchaus üblich, einen Irrlehrer zu verbrennen. Warum? Nun, ein Irrlehrer ist doch viel schlimmer als ein Mörder. Und wenn schon ein Mörder eine Todesstrafe zu erwarten hat, dann ein Irrlehrer doch erst recht. Warum ist er schlimmer? Nun, der Mörder kann höchstens den Leib eines Menschen töten, aber seine Seele ist in der Ewigkeit bei Gott. Ein Irrlehrer hin, der schafft es, die Seele zu töten und damit die ewige Seligkeit der Menschen in Frage zu stellen. Natürlich, in erster Linie versuchte man, einen Irrlehrer zu überzeugen. Aber ließ er sich nicht überzeugen, dann musste man, so sah man es damals, als Schutz vor der Gemeinde diesen Irrlehrer entweder ausweisen und wenn das nicht ging, dann auch töten. Und nun war er in Genf und mehrfach hat Calvin sich mit ihm zusammengesetzt und hat gesagt, geh, wir wollen dich hier nicht haben, das ist eine falsche Lehre, wir glauben nicht, dass das biblisch ist. Aber er blieb da, er versuchte die Leute aufzubringen gegen Calvin und schließlich führte es dazu, dass der Rat der Stadt Servet gefangen nehmen ließ und einsperren ließ. Regelmäßig ging Calvin dorthin. Er lieh sogar Sivet einige seiner Bücher aus, disputierte mit ihm, versuchte ihn zu überzeugen. Sivet bringt eine Petition ein an den Rat der Stadt und fordert, Calvin statt seine einsperren zu lassen, Calvin enteignen zu lassen und ihm als Entschädigung für die Schmach alle Habgüter von Calvin auszuhändigen. Nun, der Rat der Stadt sieht das anders. Der Rat der Stadt klagt ihn an und Calvin ist hier lediglich Sachverständiger in theologischen Fragen. Das heißt, der Rat der Stadt fragt Calvin, ist das eine Irrlehre oder ist das biblisch? Und Calvin fertigt ein ausführliches Dokument an, in dem er begründet, und zwar zu Recht begründet, auch nach unserer heutigen Sicht, was Sivet vertritt, ist Irrlehre, ist nicht im Einklang mit der Bibel. Und aufgrund dieser Grundlage wird Sivet verurteilt. Da der Rat der Stadt sich unsicher ist, wie man da vorzugehen habe, schicken sie sogar Briefe an andere Schweizer und deutsche Städte, an reformierte Orte und Reformatoren, um nachzufragen, was sollen wir denn tun? Und die Antwort aller Reformatoren, die angefragt sind, ist, ihr müsst den töten. Keiner sagt was anderes. Warum? Eben weil das damals Zeitgeist ist. Das ist die allgemein gängige Überzeugung. Calvin setzt sich dann wenigstens noch dafür ein und sagt, also wenn er schon getötet werden soll, dann schnell, dann wird er enthauptet. Die Mehrzahl der Reformatoren fordern, er müsse verbrannt werden. Man solle ihm kein schnelles Urteil geben, weil ein solcher Ketzer, der müsse auch durchaus leiden dafür, wenn er stirbt. Und schließlich der Rat der Stadt entscheidet gegen Calvin und so wird er verbrannt. Bis heute ist das ein Makel im Leben Calvins. Immer wieder wird es genannt. Wieso hat er den Sivet töten lassen? Ich habe Ihnen schon gesagt, dass es nicht Sivet war, dass es nicht Calvin war, der ihn hat töten lassen, sondern der Rat der Stadt, in dem Calvin weder Sitz noch Recht hatte, dass er lediglich Berater war. Ich habe auch gesagt, dass es damals allgemein üblich war, dass die Reformatoren, selbst aus Deutschland, selbst Melanchthon, der Mitarbeiter Luthers, schreibt nach Genf und sagt, ja, ihr müsst ihn töten. Und damit will ich es nicht rechtfertigen. Ich glaube, man sollte mit Irrlehren anders umgehen, das schon. Aber ich möchte es zumindest ein bisschen verständlicher machen, warum er so reagiert hat. Wir können ihn nicht mit den Maßstäben unserer Zeit messen, genauso wenig wie wir unsere Zeit messen können an der Erkenntnis, die man vielleicht in 200 Jahren haben wird. Vielleicht werden manche Menschen in 200 Jahren mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, das war doch die Generation, die jedes Jahr 140.000 Babys im Mutterbauch hat töten lassen und nichts gemacht hat. Vielleicht. Vielleicht werden sie mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, das war doch die Generation, die gesagt haben, ab einem bestimmten Alter hat ein Leben kein Lebenswert mehr. Dann kann man sie töten. Vielleicht so. Das waren doch die Menschen, die das Jenseits vergessen haben, sich nur noch auf den Genuss des Diesseits konzentriert haben. Vielleicht wird das einmal ein Urteil sein über unsere Zeit. Und so wenig, wie man unsere Zeit messen kann an der Erkenntnis in 200 Jahren, so wenig können wir Calvins Reaktion begreifen, wenn wir uns nicht mit den Gegebenheiten der Zeit vertraut machen. Nun, auf jeden Fall, Calvin, das Leben lang ist er sich auch nicht sicher, ob das richtig war, obwohl er ja nicht das Urteil gesprochen hat, aber ob er nicht da mehr hätte unternehmen können. Ich habe auch deutlich gemacht, dass Sivet selbst den Tod Calvins forderte. Also auch Sivet der Überzeugung war, dass man einen Ketzer hätte töten sollen. Nur hielt er eben Calvin für den Ketzer und nicht sich selbst. In dieser Zeit, Calvin wird immer kränker. Also er fordert seinem Körper viel ab. Er ist Tag und Nacht bei der Arbeit. Seine gesammelten Werke füllen heute 59 Bände, dicke Bände. Und das ist nur ein kleiner Teil seiner Schriften. Im Laufe seiner Zeit in Genf legt er fast jedes biblische Buch aus und schreibt einen Kommentar darüber. Er schreibt darüber zahlreiche Lehrbücher, wie man Kinder unterrichten soll, Gutachten für Gemeinden. Er wird nach Frankreich gerufen und ist da Mitbegründer der späteren hugenottischen Kirche. Er schreibt deren Glaubensbekenntnis. Er setzt sich ein für eine Reform des Gemeindeliedguts und versucht sogar einige Lieder zu dichten, die allerdings bei der zweiten Auflage seines Gemeindeliederbuchs gestrichen werden, auf seinen eigenen Wunsch hin, weil er den Eindruck hat, nun, so musikalisch ist er doch nicht ganz. Hier müssen wir wissen, dass Calvin einer derjenigen ist, der eine recht radikale Position bezüglich der Kirchenmusik verfolgt. Er ist nämlich der Überzeugung, dass in der Gemeinde es keinen mehrstimmigen Gesang geben solle, weil mehrstimmiger Gesang lenkt nur vom Text ab. Es solle auch kein Solo-Gesang geben, weil wenn eine einzige Person singt, dann bekommt diese einzelne Person die Aufmerksamkeit und nicht Gott. Denn Gemeinde und Gottesdienst soll allein zur Ehre Gottes da sein. Übrigens kann man damit die ganze Theologie Calvins zusammenfassen. Sein Kern und Angelpunkt, sein Dreh- und Angelpunkt seiner Theologie ist die Ehre Gottes. Alles soll zur Ehre Gottes dienen. Das ist auch etwas Besonderes, was die anderen Reformatoren in dieser Weise und Betonung nicht kennen. Und so auch der Gesang. Und dann sagt er, man solle auch jeden Instrumentalbegleitung wegfallen lassen, weil die auch ablenkt. Ja, was bleibt denn da noch übrig? Naja, übrigens, man soll auch keine selbstgedichteten Lieder singen. Gar keine, egal wie alt. Sondern das Einzige, was gesungen werden soll, ist Bibeltext. 150 Psalmen, Seligpreisungen, Vaterunser und noch ein paar andere Stellen. Und die wurden dann vertont und die wurden gesungen. Also, ich weiß nicht, ob Sie eine Position kennen bezüglich Gemeindegesangreform, die deutlicher, profilierter oder wie soll ich es sonst nennen, ich will ja nicht sagen extremer, nicht, aber deutlicher ist. Und es spricht durchaus etwas dafür. Also seine Argumente sind nicht aus der Luft gegriffen, wenn auch die reformierte Kirche heute durchaus Orgeln kennt und auch ein Gesangbuch kennt. Man ist nicht bei allem geblieben, was Calvin damals als Idee gehabt hat. Aber er will alles vollkommen neu strukturieren, nur anhand der Bibel. Und da kann eine Herausforderung sein. Darüber hinaus ist es so, er gründet auch die Universität von Genf und baut sie auf. Und viele verspotten ihn und sagen, das wird doch alles gar nichts. Und es ist so, innerhalb von kurzer Zeit ist die Universität überlaufen. Die Universität von Genf ist dafür bekannt, dass sie ganz anders läuft als woanders. Die Professoren wie die Studenten müssen unterschreiben, dass sie auch ein evangelisches Leben führen. Und jeder Student, der dem Studentenleben frönen will, Weib, Wein und Gesang, der wird der Stadt verwiesen. Und jeder Professor auch. Der kann ja nach Paris gehen. Da gibt es sowas. Aber in Genf nicht. Genf hat Verbindungen damals in alle Welt. Calvin ist der erste der Reformatoren, der eine weltmissionarische Perspektive hat, wahrscheinlich durch seine internationalen Verbindungen. Als es eine Expedition nach Südamerika gibt, wir sind ja gerade in der Zeit, als Nord- und Südamerika entdeckt sind, schickt er einige seiner Prediger mit, um auch den Eingeborenen das Evangelium zu predigen. Also hier denkt er an Weltmission. Die anderen Reformatoren denken hier noch lange nicht daran. Das kommt erst im Pietismus, dass dort die Weltmission in ins Blickfeld gerät. Bei Calvin schon hier. Darüber hinaus verändert er einige weitere Dinge in der Stadt, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Es soll ja noch ein bisschen Spannung bleiben, wenn Sie dann das Buch lesen, was darin ist. Auf jeden Fall, er wird älter, manches Mal beklagt er sich auch schon, dass er es nur schafft, gerade noch an seinem Buch zu arbeiten und 15 Briefe zu schreiben, aber sonst im Bett liegt. Er wird zum Teil in seinem Bett in die Gemeinde getragen, um zu predigen, weil er unter so schwerwiegenden Schmerzen leidet, dass er nicht alleine gehen und aufstehen kann. Aber auch da beklagt er sich bei Gott nie, sondern er sagt, wenn Gott mir das auch zumutet, wird er mir die Kraft geben, auch das zu tragen. Er ist dort in zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt. Eines Tages passiert es so, Boten sagen ihm, dass man in Nyon, seiner Geburtsstadt, ein Freudenfest gefeiert hat, weil es das Gerücht gegeben habe, Calvin sei gestorben. Einer seiner engen Mitarbeiter konvertiert hinterher zum Katholizismus und schreibt eine polemische Biografie über Calvin und bezichtigt ihn, er sei ein oberflächlicher Mensch und er würde nur den menschlichen Freuden nachgehen und er würde sich immer betrinken. Kein Wort von dem ist wahr, aber es wurde immer wieder in der katholischen Kirche als Polemik gegen den reformierten Glauben benutzt. Calvin sorgt mit dafür, dass in Ungarn die Reformation vorangebracht wird. In Frankreich, in den Niederlanden, in Schottland, in England, in der Schweiz. Und da überall breitet sich die Reformation aus. Er besucht regelmäßig Frankreich, hält Predigten. Er bildet Franzosen in Genf aus, wo sie sicher sind und schickt sie dann hinterher zurück als Prediger nach Frankreich. In dieser Zeit breitet sich die Reformation aus. Man schätzt, dass etwa 25% der Franzosen reformiert waren zu diesem Zeitpunkt. Und erst während 10 Hugenottenkriegen dann zum Teil nach Preußen vertrieben wurden, umgebracht wurden oder zurück zur katholischen Kirche kamen. Auch da ist Calvin mit dran beteiligt. Calvin hat dann übrigens auch starke Auswirkungen nach Amerika. Viele der Freikirchen, die dort entstehen, sind eigentlich geprägt durch die Theologie Calvins, viel mehr als durch die Theologie Luthers. Viele Ideen, wie beispielsweise auch die Grundzüge einer heilsgeschichtlichen Auslegung, der Konzentrierung auf die Ehre Gottes, also auch die Frage, warum erlöst, ist Jesus auf die Erde gekommen? Da würde Luther eher noch sagen, um die Sünde der Menschen zu tragen. Das sieht Calvin nur zum Teil so. Er meint, Jesus ist auf die Erde gekommen zur Ehre Gottes. Gott will dem ganzen Universum und der ganzen Welt seine Liebe demonstrieren und deshalb ist er auf die Erde gekommen. Es geht nicht in erster Linie bei der Errettung um den Menschen, sondern es geht um Gott. Warum sind wir Kinder Gottes? Nicht damit wir in den Himmel kommen, sondern damit Gott sich verherrlicht an uns, in unserem Leben, durch das, was er tut. Warum hält der Christ sich an die Gebote? Nicht aus Angst vor Strafe, sondern zur Verherrlichung Gottes. Und wenn wir diese Idee im Hinterkopf haben, können wir auch verstehen, warum Calvin einen besonderen Wert auf die Prädestinationslehre legte, die Erwählungslehre. Da, wo wir in Epheser 1 lesen, du bist erwählt vor Beginn der Welt. Die Christen werden ja eigentlich schon, ihr seid erwählt von Gott vor Grundlegung der Welt. Jetzt gibt es allerdings manche der Calvinisten, die calvinistischer sind als Calvin selbst. Und die machen hinterher eine radikale Lehre daraus. Es führt sogar dazu, dass dann einige, die Menschen, die nicht erlöst sind oder zumindest nicht calvinistisch sind, werden dann in späterer Zeit beschrieben, die hätte Gott geschaffen nur als Brennmaterial für die Hölle. Das ist allerdings, ich betone es hier, nicht Calvin. Das sagen manche seiner Schüler und geistigen Enkel und karikieren ihn damit. Ich schreibe in dem Buch auch aus einer Stellungnahme Calvins in seiner Institutio, und da schreibt er davon, man solle von der Prädestinationsrede sowieso gar nicht so viel predigen und lehren, weil demjenigen, der sie nicht verstünde, würde sie zu einem tödlichen Labyrinth werden. Wenn man mit den Menschen spricht, so sagt er, dann solle man sie stracks auf Christus hinweisen und nicht von Prädestination reden. Das war Calvin. Er ging davon aus, ja, es gibt eine Erwählung Gottes, aber viele Menschen könnten die nicht verstehen und begreifen. Und deshalb solle man die Leute damit nicht irreführen, denn auch diese Prädestination sei ja letztendlich Ehre Gottes. Dass eben nicht der Mensch auftrumpfen könne vor Gott und sagen könne, ich habe mich bekehrt, ich bin umgekehrt zu dir, Gott. Sondern dass selbst diese Bekehrung Sache Gottes ist. Dass Gott derjenige ist, der zuerst den Menschen anspricht. Gott, der ihn erkennen lässt, dass es ihn gibt. Er stützte sich dabei unter anderem auf die Aussage Jesu, der sagt, wer erkennt den Vater als nur der Sohn und wem der Sohn es offenbart? Und da sagt er, es kann ja gar kein Mensch zu Gott kommen. Der Mensch ist von Grund auf schlecht, sondern hier muss Gott den Schritt auf den Menschen tun. Und den er anspricht, der wird sich dann auch bekehren, weil diese Gnade Gottes unwiderstrebbar ist. Also für ihn ist die Prädestinationslehre mehr ein Ausdruck der Ehre Gottes. Alles läuft auf Gott hinaus, Gott ist der, der hinter allem steht. Die Prädestinationslehre war von ihm nie gedacht, als Mittel bestimmte Menschen abzuschreiben oder sich besonders herauszukehren oder sich als besser zu fühlen, das nicht. Er ging allerdings davon aus, dass sich diese Erwählung Gottes auch im Leben der Menschen niederschlagen müsse. Luther hatte ja mehr die Gnade betont, die spielt bei Calvin auch eine Rolle, aber Calvin betonte, dass der Mensch, der sich bekehrt habe, müsse auch ein verändertes Leben haben. Nun, das finden wir auch bei Luther, aber eben nicht so deutlich, was in der Folge dazu führt, wiederum hier nicht bei Luther, aber bei seinen geistigen Enkeln. Da gibt es beispielsweise einen, der sagt, gute Werke seien sogar schädlich für den Glauben. Einer der Erben Luthers. Ja, warum? Ja, weil dann die Gnade kleiner werden würde. Wenn man gute Werke hätte, würde man sich ja besser vor Gott fühlen, also besser schlechte Werke und dann mehr Gnade und umso größer ist Gott. Und da merken wir, hier war Luther überinterpretiert. Alles aus Gnade. Überinterpretiert, war ja nicht Luthers Rede. Bei Calvin führte die Überinterpretation zu der extrem doppelten Prädestination und zu der Aufforderung, wir müssen doch gar nicht mehr missionieren. Auch Missdeutung. Aber bei Calvin, das was schon war, er legte Wert darauf, der Mensch muss ein verändertes Leben haben. Deshalb war für ihn der Jakobusbrief keine strohende Epistel. Wenn da steht, der Glaube ohne Werke ist tot, dann meinte Calvin das auch so. Und er meinte, im Leben der Menschen müsse sich etwas verändern. Wenn das nicht da wäre, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass der Mensch gar nicht Kind Gottes sei. Und das zeichnet die reformierte Reformation stärker aus. Nun, ich möchte abschließend zum Ende Calvins kommen. Nachdem er monatelang im Krankenbett liegt, ruft er die Ältesten der Gemeinde zusammen, mit denen er eng zusammengearbeitet hat, entschuldigt sich bei ihnen für alle Fehler, manches aufbrausende Anfahren. Bis Ende seines Lebens ist er sich bewusst, dass er auch falsch gehandelt hat in manchen Punkten und bittet sie deshalb um Vergebung. Er bringt sein Leben in Ordnung mit Gott und wenige Zeit später, 1564, stirbt er. Vorher gibt er noch einige Anweisungen für seinen Nachlass. Den verteilt er unter einigen Armen. Auch einige seine beiden Kinder bekommen ja noch etwas davon. Der Großteil geht an die Kirche und er fordert dann, dass er anonym bestattet wird. Nicht, weil er irgendwie etwas gegen Bestattungen hat, aber weil er nicht es zulassen will, dass sich irgendein Kult um seine Person aufbaut. Und immerhin als Führer und langjähriger Leiter der Reformation in Genf hätte das passieren können. Er hatte ja Vorbilder dafür, wie in der katholischen Kirche die Heiligenverehrung blühte. Und das wollte er nicht. Weshalb wir bis heute nicht ganz genau wissen, wo Calvin beerdigt ist. Also hier wieder ein Ausdruck durchaus seiner Bescheidenheit. Lebenslang hat er sich nicht in den Mittelpunkt gestellt, weshalb wir nicht genau wissen, wie war das mit seiner Bekehrung. Über seine Ehe wissen wir relativ wenig, weil er sich nicht so in den Vordergrund stellte. Allerdings nach der Reformation haben die Genfer ihm dann trotzdem ein Denkmal gesetzt. Wer nach Genf kommt, kann es anschauen im Stadtpark. Überlebensgroß die Figuren von vier Reformatoren: Farel, sein enger Mitarbeiter der frühen Zeit, Calvin, John Knox und dann Theodor Beza, sein Nachfolger, der die Arbeit weiterführt. Seine Briefe und seine Werke beeinflussen die Christenheit bis heute. Seine theologische Prägung ebenfalls. Er selbst, wir wissen nicht, wo er beerdigt ist, aber ich glaube, er kann uns bis heute eine geistliche Herausforderung sein. Viele Dinge, die er damals gesehen hat, sind, glaube ich, bis heute für uns noch überlegenswert. Beispielsweise die Frage, die ich erwähnt habe, ist nicht doch etwas dran an dieser These, dass alles, was Gott tut, zu seiner Herrlichkeit und Ehre sein soll? Ist nicht etwas dran daran, dass in unserem Leben auch Veränderung sichtbar sein soll? Wie sieht es aus mit der Frage, ob der Christ sich auch in öffentlichen Angelegenheiten zu Wort melden soll? Keine Vermischung mit dem Staat, aber dass der Christ als Christ auch sagen darf, dass da etwas falsch läuft. Die lutherische Kirche hatte Probleme damit, weshalb selbst im Nationalsozialismus lange damit gerungen worden ist, dürfen Christen Hitler kritisieren. Derjenige, der maßgeblich für das Barmer Bekenntnis verantwortlich ist, ist Karl Barth, reformierter Theologe aus der Schweiz. Weil er von der reformatorischen Prägung eher der Überzeugung ist, ja, wir dürfen auch sagen, dass das geistlich nicht in Ordnung ist. Ich glaube, hier ist eine Herausforderung, vor der wir stehen. Auch die hohe Bedeutung der Laien in der Gemeinde, die bei Calvin viel stärker ist als bei Luther in der damaligen Zeit, kann uns herausfordern. Selbst der Pastor musste jedes Jahr sich dem Presbyterium zur Verantwortung stellen, sich rechtfertigen für sein Leben, für seine Lehre. Das Presbyterium, die Ältesten waren die Gemeindeleitung, nicht der Pfarrer, nicht der Pastor, sondern die Ältesten. Und auch das ist, glaube ich, eine Herausforderung für uns heute. Nicht auf der Orientierung, da gibt es einige wenige, die unhinterfragbar sind, sondern die Gemeinde ist das, die Verantwortung trägt, jeder Einzelne von Gott begabt darin. Auch die Idee der Demokratie, die davon abgeleitet worden ist, ist für uns heute herausfordernd. Auch seine Stellung zur Bibel. Zahlreiche der damaligen Humanisten stellten die Bibel in Frage. Und Calvin hat immer wieder darauf Wert gelegt, jeder Teil der Bibel ist wahr. Jedes Wort ist wahr. Seinen Predigten immer wieder. Calvin ist kein Vorbild für moderne Bibelkritik. Gerade das Gegenteil. Auch da kann er uns herausfordern. Und er kann uns herausfordern in der kreativen Anwendung biblischer Gebote und Anweisungen für das tägliche Leben. Da, wo er zur Reform, ich habe es ja gesagt, des Bettelwesens beiträgt. Und wo er nicht nur verbietet, sondern dann Alternativen bietet. Auch das ist eine Herausforderung, wenn wir sehen, in unserer Welt läuft manches schief, nicht nur zu kritisieren, sondern Antworten zu formulieren, wie das Problem gelöst werden kann. Auch hier ist Calvin Herausforderung. In meinem Buch formuliere ich noch ein paar andere Herausforderungen, wo ich meine, dass wir mit Calvin ins Gespräch kommen können. Sicherlich gibt es auch Punkte, und auch die erwähne ich, wo wir sagen können, naja, da hat sich das etwas überlebt, da ist er Kind seiner Zeit, da brauchen wir nicht auf ihn hören. Aber ich hoffe, dass Sie heute Abend ein paar Anstöße mitnehmen konnten und dass vor allem Johannes Calvin Ihnen in seiner Vielfältigkeit etwas näher zum Bewusstsein gekommen ist. Unter anderem auch in seiner Korrekturfähigkeit. Mehrfach in seinem Leben lässt er sich durch andere korrigieren, wo er seine Pläne zurückstellt. Auch davon können wir lernen. Ich möchte Ihnen das gerne mitgeben, gerade an diesem Reformationstag. Lassen Sie sich herausfordern. Calvin will nicht vergöttert werden, soll er auch nicht. Aber in mancher Hinsicht kann er durch seine Wirkung und seine Konsequenz uns heute Anregung und Ermutigung sein. Ich möchte an dieser Stelle gerne mit Ihnen beten und lade Sie dazu ein, aufzustehen. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du in der Geschichte deiner Kirche immer wieder Menschen berufen hast, die auf Irrtümer, auf Fehler aufmerksam gemacht haben und die zu einer Erneuerung deiner Gemeinde beigetragen haben. Wir danken dir auch für das Leben Calvins in vielen Anfechtungen und Schwierigkeiten, in vielen Angriffen, da wo er sich rechtfertigen musste und mancher eigener Ungewissheit, versuchte er dir zu folgen. Und wir haben heute den Eindruck, er hat es in vielen Punkten geschafft. Wir möchten dich bitten, dass du ihn und sein Leben uns zur Herausforderung werden lässt, zu fragen, was heute verändert werden muss, wo wir uns heute mehr an deinem Wort orientieren sollen, da wo du uns gebrauchen willst in deiner Gemeinde und Kirche. Wir möchten dich bitten, dass du uns davor bewahrst, Fehler zu begehen, wie Calvin sie begangen hat. Die Verfolgung von Andersdenkenden, wo wir heute den Eindruck haben, das ist nicht richtig gewesen. Wir möchten dich bitten, dass du uns begleitest in unseren Alltag hinein und dass du uns das in Erinnerung rufst von diesem Abend und vom Leben Calvins, was uns in unserer Beziehung zu dir weiterhelfen kann und auch unseren alltäglichen Lebensentscheidungen weiterhelfen kann. Danke dafür, dass du da bist und danke, dass du deine Gemeinde auch heute nicht alleine lässt. Amen.